Ja, wie Werner auch schon gesagt hat, ich komme aus Berühr, ich bin jetzt im dritten Jahr und ursprünglich komme ich aber aus Osnabrück. Weiß jemand, wo Osnabrück ist? Osnabrück ist Nordwest von Deutschland und dort habe ich eine wunderbare Familie. Ich habe 6 Geschwister, bin in einer Großfamilie groß geworden und freue mich echt, eine Großfamilie zu haben. Es ist so wunderbar, Geschwister zu haben, sie kennenzulernen, lieben zu dürfen, mit ihnen unterwegs zu sein. Aber dann ist mir aufgefallen, Gott hat mir noch eine viel größere Familie gegeben. Und das sind wir. Ihr seid meine Geschwister, vielleicht kennt ihr mich nicht, vielleicht habt ihr mich nie gesehen. Aber ich darf sagen, hey, wir sind Geschwister. In Jesus Christus sind wir verbunden, eine große Familie. Und das freut mich, zu wissen, hey, ich komme nach Babenhausen und weiß, da sind meine Geschwister. Ich bin ein Bruder von euch. Wir sind eins in Jesus. Amen. Ich habe ein Thema mitgebracht, das habe ich tituliert, muss das sein? Eigentlich mehr eine Frage. Und da will ich einsteigen. Ich will ein bisschen eure Fantasie anregen. Stellt euch mal vor, 40 Grad kann man sich jetzt gut vorstellen, gestern, heute so, ne? 40 Grad in der Wüste. Staubiger Boden, trocken, die Kehle klebt am Gaumen. Aber da geht ein Mann. Da geht Jesus mit seinen Jüngern. Und die haben da ein spannendes Gespräch gerade am Laufen. Und was reden die da ganz genau? Und ich will euch hineinnehmen in diese Textpassage. Die steht in Markus Kapitel 8, Vers 31. Und ihr könnt auch mitlesen, wir werden das gleich hier an der Leinwand haben. Genau, Markus Kapitel 8, Vers 31. Und da steht, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach aufstehen. Klar und offen redet er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan. Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Oh, ganz, ganz, ganz direkt, ganz eindeutig und klar werden hier Worte gewechselt zwischen Petrus und Jesus. Und ich habe einen interessanten Gedanken dabei. Als Jesus das so sagt und Petrus merkt, hey, das ist nicht das, was ich von Jesus dachte. Weil später finden wir heraus, dass Petrus eigentlich Pläne hatte, mit Jesus zusammen über Israel zu regieren. Er dachte so an der rechten Seite von Jesus, Königsherrschaft und so. Aber das gefällte ihm gar nicht. Und er nahm Jesus beiseite und sagte, Jesus, muss das wirklich sein, sinngemäß? Muss das sein, dass du am Kreuz sterben musst? Muss das sein, dass du, ja, von uns weggenommen wirst? Und interessant finde ich hier, dass Jesus, bevor er Petrus eine Antwort gibt, zu den Jüngern schaute. Ich weiß nicht, ob Petrus auf der rechten Seite stand und die Jünger auf der linken Seite, aber was Jesus tat, als Petrus ihm das gesagt hatte, er schaute die Jünger zuerst an. Und ich weiß nicht, was er dachte. Dachte er vielleicht, denkt ihr genauso wie Petrus? Denkt ihr genauso, muss das sein, Jesus? Schaute die Jünger einen Moment an. Dann wandte er sich zu Petrus und sagte, Petrus, ja, du hattest früher eine Offenbarung von mir. Ja, du hattest gesagt, dass ich der Sohn Gottes bin. Das war richtig. Aber jetzt liegst du daneben. Jetzt liegst du daneben, weil ich muss gehen. Ich muss sterben. So wie du denkst, ist menschlich, aber nicht göttlich. Und ich weiß nicht, kennst du das? Du hast manchmal wunderbare Pläne für dein Leben. Du hast dein Leben schon strukturiert und dir gedacht, hey, so kann es laufen, so wird es gut sein. Und dann macht Gott einen Schnitt durch die Rechnung und sagt, nein, so nicht. Und wir sagen, Jesus, muss das sein? Muss das sein, dass es jetzt so und so passiert? Ich habe mir das alles so schön durchdacht. Es könnte so bequem sein, so schön. Aber nein, du machst mir einen Schnitt durch die Rechnung. Muss das sein? Und ich werde dann immer eine Story in meinem Leben erinnert, das war ungefähr vor 4 Jahren. Da bin ich so gerade Auto gefahren, ich saß am Lenkrad, hab das Auto da gefahren und mein Vater saß da, war so voller Freude, einen Sohn zu haben, ich bin der Zweite, und er ließ seine Freude und seine Liebe allen laufen und sagte, Samuel, ich bin stolz, dich zu haben. Ich freue mich, dass du mein Sohn bist. Ich freue mich, dass du mit Gott unterwegs bist. Ich freue mich, dass du Jesus liebst. Und so ganze Wörter. Und ich stehe da am Lenkrad und ich dachte, ich heb gleich ab in Wolke 7. Ich war da richtig unterwegs. Ich dachte, yes, Mann. So einen Vater an seiner Seite zu haben, so macht Leben Spaß. Und zwischendurch hat er gemerkt, ey, Samuel, der Tank ist fast leer. Tank nochmal schnell das Auto. Ich so, natürlich mache ich das. Wie auf Wolke 7 lief das Ganze ab da mit tanken und so. Wir fuhren weiter in die Stadt hinein und er machte gleich weiter, wo er aufgehört hat. Samuel, du bist ein Segen für mich, ich freue mich so, du motivierst mich und so weiter. Mitten in der Stadt, wo ich gerade noch richtig auf Wolke 7 unterwegs war, höre ich auf einmal Motorgeräusche, die so ähnlich klangen. Und ich dachte, ey, was ist jetzt los? Das Auto ist doch ungefähr 5-7 Jahre alt, muss eigentlich kein Problem geben. Ich überlege mir das Ganze und mein Vater auch, hey, was ist jetzt los, der Mechaniker und so, hey, wo kann das liegen? Und auf einmal kommt mir ein Blitz. Oh nein, war das etwa ein Golf? Habe ich den etwa jetzt mit Diesel getankt? Und ich dachte, nein, das kann nicht wahr sein. Mein Vater, Samuel, fahr mal hier rechts ran, ne? Fahr rechts ran und ich merke, oh, ich habe den falsch getankt. Das kann doch nicht wahr sein. Und mein Vater guckt noch so, was ist hier los und was ist mit meinem Auto? Ich kenne das doch normalerweise. Und ich denke so, muss das sein, Jesus? Mein Vater lässt gerade seinen Herzen freien Lauf. Sagt mir, wie sehr er mich liebt, wie gut es ihm geht. Muss das sein, Jesus, jetzt? Und ich sitze auf dem Parkplatz und mir kommen die Worte nur gerade so noch über die Lippen. Papa, ich glaube, ich habe das Auto falsch getankt. Es war Totenstille im Auto. Kein Wort wollte gesagt werden. Und ich dachte, ich halte es nicht aus. Bin ausgestiegen, Tür zugemacht. Und ich wusste, jetzt kann mir nur einer helfen. Gott, muss das sein? Hey Mann, warum passiert das mir? Ich dachte, ich hab's drauf. Ich dachte, ich habe schon so lange Führerschein. Ich dachte, ich bin ein Mann, der weiß, wie ein Auto funktioniert. Und ich stehe da und höre nur ein Wort. Samuel, dank mir jetzt. Ich so, was? Dank mir jetzt für das, was ich Gutes in deinem Leben bereits getan habe. Dank mir für das, was du hier vor dir siehst. Ich dachte, das kann nicht dein Ernst sein. Und ich dachte, ey, wenn einer mich jetzt helfen kann, dann nur Jesus. Und ich habe mich überwunden. Ich sehe einen Vogel gerade vorbeifliegen. Und ich dachte, danke Jesus für diesen Vogel. Danke für Sommer. Danke, dass hier Menschen leben, die von dir hören müssen. Danke Jesus. Und ich habe es überwunden. Und ich dachte, okay, ein Glaubensschritt muss heute mehr gewagt werden. Ich gehe zum Tankdeckel hin. Und ich dachte jetzt, mit allem Glauben, der in mir noch irgendwo zu finden ist, in Jesu Namen befehle ich, der Diesel wird Benzin. Und ich dachte, oh Jesus, bitte, das kann nicht sein, dass mein Vater diesen Schmerz zufüge. Letztendlich meinte mein Vater, er konnte noch einen Onkel anrufen, der das Auto abgeschleppt hat, konnte den Motor noch und den Benzin aussaugen und neuen Diesel eintanken und so. Und das Auto hatte keinen Motorschaden und war letztendlich der Benzinkanister mit Diesel gefüllt. Und so hat sich sogar das Bild erfüllt und ich bin Gott dankbar, dass er sich doch zum guten Ende gewendet hat. Ja, wir haben Erkenntnisse von Gott. Ja, wir wissen, wie Gott ist, oder? Gott muss so und so sein, am Sonntag. Mich erfüllen, Hoffnung geben, ja. Gott hat so und so zu funktionieren. Gott muss so in meinem Leben eingreifen. Er hat so zu reden. Aber ich sage dir, Gott ist manchmal ganz anders. Gott wirkt manchmal ganz anders in unser Leben. So wie auch in meinem Leben ich das feststellen durfte. Ja, und wir haben Erkenntnisse von Gott. Und wir meinen, jetzt habe ich Gott verstanden. Fertig. Ich bin in alle Erkenntnisse eingetaucht, 100% Wissen über Gott und weiß ganz genau, keine Überraschung mehr, kein Abenteuer. Aber so ist Gott nicht. Gott führt uns auf einen Weg, ja, der mit Herausforderungen gepflastert ist. Ja, da kommt Abenteuer vor, das könnt ihr glauben. Gott führt uns auf einen Weg, den er für uns bestimmt hat. Und ist es nicht manchmal so, dass wir gleich Dinge, die nicht so funktionieren in unserem Leben, als Angriffe des Feindes sehen? Jetzt ist der Teufel wieder in mein Leben gekommen. Oh nein, jetzt ist das schon wieder passiert. Gott, wo bist du? Aber ist auch mal der Gedanke da gewesen, dass Gott uns irgendwo schleifen will? Dass Gott uns irgendwo eine neue Sichtweise für ihn geben will? Für seine Ziele in unserem Leben? Haben wir dies auf dem Schirm, wenn wir mit Gott unterwegs sind? Oder denken wir, nein, nur so wie ich das sehe, muss es laufen. Ich weiß, wie es laufen muss. Und wenn es nicht so läuft, dann ist es falsch, dann ist es nicht von Gott. Ich erinnere mich, meine Mutter hat mir davon erzählt, dass als ich noch 11, 12 Jahre war, hat sie Gott gebeten, Gott, was soll aus diesem Jungen werden? Und irgendwann hat sie von Gott ein Wort bekommen und gesagt, Samuel, du willst Prediger werden. Und sie hat mir das mit 11, 12 Jahren gesagt und ich wollte nicht Prediger werden. Ich wollte Astronaut oder Feuerwehrmann werden und so das, was man damals so hört. Und so uns immer wieder, als sie mich gesehen hat, Samuel, du willst ein Prediger werden. Ich so, Mama, ich sag ja schon nichts dagegen, aber es ist schon ziemlich lächerlich, ne, weil ich habe andere Pläne und so und ich weiß ja, wo mein Leben langlaufen soll. Und immer wieder, über Jahre hindurch, Meine Mutter immer wieder, Samuel, du willst Prediger werden. Ich sehe das in deinem Leben. Gott hat eine Bestimmung auf dein Leben und sie spricht das in mein Leben hinein. Und ich habe sie geglaubt, ich habe so ein bisschen darüber gelächelt. Ich habe so ein bisschen so abgetan. Die Mütter, die meint es ja eigentlich gut. Ich sehe den Wunsch ja wohl, aber ich habe doch einen anderen Plan. 5 Jahre später merke ich, dass Gott mich wirklich stärker da hineinzieht, in diese Berufung, Prediger zu werden, sein Wort zu lehren, zu verkündigen. Und ich denke zurück, wow, meine Mutter. Von der ich dachte, hey, weiß ich eigentlich, was sie da sagt? Hatte eine Vision bekommen auf mein Leben, ist mal wieder mein Leben gesprochen. Und letztendlich hat sich das bewahrheitet, weil sie Dinge gesehen hat, die Gott in ihr Leben gelegt haben. Hey, sind wir manchmal so weit bereit zu sagen, Gott, was hast du für Gedanken über mein Leben? Was hast du für Gedanken über meine Familie? Hey Gott, sag mir, was du reden willst. Und das zu proklamieren, auch wenn man es noch nicht sieht. Auch wenn es noch unwahrscheinlich aussieht. Aber Gottes Perspektive aufzunehmen und sagen, Gott, dein Reden soll hier eintreffen. Dein Reden soll durchkommen. Die Jünger waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Nonstop Predigten von Jesus hören. Sehen, wie er Blinde sehend macht, sehen, wie er Kranke heilt, sehen, wie er Wunder tut. Und doch kommt Jesus jetzt mit dieser Botschaft und sie verstehen gar nichts mehr. Muss das sein, Jesus? Das passt überhaupt nicht ins Schema F. Muss das sein? Wo Jesus manchmal unser Leben auf den Kopf stellt und sagt, jetzt läuft es in diese Richtung. Und ich will dir einen provokativen Satz mitgeben. Gott fordert nicht von uns, dass wir in jeder Hinsicht verstehen. Aber Gott fordert von uns Gehorsam. Und weißt du, wir können das nur glauben und annehmen für uns, wenn wir verstanden haben, dass dieser Gott uns liebt. Dass dieser Gott in jeder Hinsicht das Beste für dich und mich will. Dass er einen Gesamtblick über unserem Leben hat, den wir vielleicht jetzt noch nicht sehen. Aber weil er uns liebt und weil er das Beste für uns will, wird er manche Dinge anders machen in unserem Leben, als wir es geplant haben. Und so will ich sagen, Gott, ja, schleife mich, ja, zerbrich mich, ja, mache Dinge anders, ja, unterbrich mich in meinem Lebensablauf. Herr, dein Wille soll in meinem Leben geschehen und nicht mein Wille. Ja, und das ist einfach gesagt in Zeiten, wo es uns gut geht. Aber ich glaube, genau in diesen Zeiten, wo es uns schwer geht, haben wir einen Trost darin. Aber er weiß es besser. Aber er hat einen Gesamtüberblick. Ja, Gott irrt sich nie. Er macht keine Fehler. Und das gilt in Ewigkeit. Jesus macht keine Fehler. Und ich habe mir mal drüber Gedanken gemacht, hey, was will ich so eines Tages mal auf meinem Grabstein stehen haben? So weit vorgegriffen. Hey, was soll da stehen? Samuel, der, Punkt, Punkt, Punkt. Samuel hier und da. Oder dein Name vielleicht. Was soll da stehen? Und ich sage dir, da wird irgendwas stehen, was Menschen von dir gedacht haben. Da wird irgendwas stehen, was Menschen in dir gesehen haben. Aber letztendlich, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dann wird Jesus und die Engel das verkündigen, was wirklich in unserem Herzen war. Wir können vieles schauspielern. Ja, wir können so tun, als ob. Wir können eine Maske aufsetzen und sagen, hey, so und so sieht es aus. Aber in Wirklichkeit in unserem Herzen passiert etwas anderes. Und Gott sieht dies. Und ich will dir das heute sagen. Hey, lass unsere Herzen völlig auf Gott abstimmen. Ja, lass unsere Gedanken mit Gott teilen. So, Gott, ich verstehe dich zwar jetzt nicht, wohin du willst, aber ich will sagen, Gott, ich will mein ganzes Herz auf dich ausrichten und sage in meinem Herzen, ich vertraue dir in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Ich will dir vertrauen. Man könnte es sogar so sehen, wenn du einen Schwamm mit Wasser vollsaugen lässt. Man sieht nicht, ob da Wasser drin ist oder nicht. Aber sobald Druck drauf kommt, sobald man Druck auf diesen Lappen entstehen lässt, wird das rauskommen, was drin ist. Und so, glaube ich, wird Gott uns durch manche Lebensphasen in unserem Leben führen und wird Druck kommen lassen und es wird sich offenbaren, was ist wirklich in unserem Herzen drin. Was ist wirklich da für ein Vertrauen, dass Gott es besser weiß, dass Gott einen Gesamtüberblick über unserem Leben hat. Was ist wirklich in unserem Herzen? Und ich freue mich, dass Gott mich immer wieder unter Stress, Drucksituationen bringt und wirklich offenbart, was ist da. Ich kann mir selbst etwas vormachen, aber ich kann Gott nichts vormachen. Und Dinge offenbaren sich und er zeigt, sag mal, guck mal, da bist du. Und jetzt können wir da weiterarbeiten. Und von da können wir jetzt weitergehen. Und ich möchte zum nächsten Gedanken kommen, der sich ein Kapitel später befindet. Und jetzt befinden wir uns in Galiläa. Die Bäume sind weniger geworden, das Steppegebiet kommt immer mehr und sind immer noch mit Jesus unterwegs. Und Jesus redet das zweite Mal zu seinen Jüngern und wiederholt die Botschaft, die in Kapitel 9, Vers 30 steht. Und ich möchte dies vorlesen. Markus Kapitel 9, Vers 30. Und da sagt Jesus, sie gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte jedoch nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er. Und sie werden ihn töten, doch drei Tage, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Aber sie wagten auch nicht, ihn zu fragen. Es ist ja so, man lernt ja auch, indem man unterwegs ist. Und die Jünger haben gesehen, wow, Petrus hat richtig Konfrontation erlebt. Petrus hat richtig von Jesus eine Zurechtweisung erlebt, eine Korrektur. Und das wollten die Jünger vielleicht nicht haben, sagten sich, besser leise sein. Wir haben verstanden, wenn Jesus redet, dann lernen wir, dann hören wir zu. Dann wollen wir verstehen, was Jesus dazu sagen hat, auch wenn wir vielleicht noch nicht ganz verstehen. Die Jünger haben nichts mehr gesagt dazu. Sie wollten lernen, zuhören. Aber ist es nicht so? Bei mir zum Beispiel ist es so, ich liebe Fleisch zu essen. Vielleicht lieben einige Salat zu essen. Und ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, hey, wie funktioniert eigentlich das mein gesamtes Verdauungssystem, wenn ich Fleisch esse? Wie funktioniert es eigentlich, wenn es abläuft jetzt so mit Speichel und das Ganze, die ganze Zusammensetzung? Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ganz ehrlich. Ich habe Fleisch genossen. Ich habe so genossen, mich darauf gefreut, darauf vorbereitet, so mir die Gedanken ausgemalt, wie es sein wird und so. Aber ist es nicht oft so, dass wir Dinge einfach tun, weil wir wissen, das Ergebnis ist gut? Weil wir einen Salat zu uns nehmen, weil wir wissen, es ist gesund für mich. Es ist gesund für meinen Körper. Fleisch, Eiweiß und so, das ist gut. Und auch wenn ich nicht die ganzen Wege kenne und auch wenn ich nicht weiß, wie ich von A nach B komme, weiß ich, es ist gut. Und ich glaube, die Jünger haben derartige Prozesse durchgemacht. Sie haben sich gesagt, hey, diesen Jesus kenne ich. Dieser Jesus meint es gut mit mir. Und auch wenn ich nicht weiß, wie er es jetzt ablaufen wird, auch wenn ich den gesamten Weg nicht kenne, weiß ich jedoch, dass das Ergebnis gut sein wird. Und ich möchte dir sagen, du hast ein Stück weit Jesus erlebt, du hast ihn kennengelernt, du hast ihn gelernt zu vertrauen und du weißt, Jesus meint es gut mit deinem Leben. Und auch wenn Zeiten kommen, wo du ihn überhaupt nicht verstehst, wo du herausgefordert wirst, kannst du dennoch sagen, Jesus, aber du weißt es besser. Nimm neu sagen, Gott, in diesen Zeiten will ich neu sagen, ich vertraue dir. Ich vertraue dir in all der Hoffnungslosigkeit, die ich durchlebe. In all den Zeiten, wo ich dachte, wow, kann das einem Christen passieren? Kann das jemand passieren, der immer nach Gottes Willen sucht und fragt? Kann das jemand passieren, der Jesus so sehr liebt? Ja, es kann. Ja, es kann. Aber dieser Jesus wird dich nicht aufgeben und nicht verlassen, wie es in Hebräer 13, Vers 5 heißt. Er wird dich nicht aufgeben. Ja, er wird dich durch Zeiten hindurchführen, wo du geprüft wirst, gebrochen wirst, aber nur, weil er das Ziel hat, dass du wächst, dass du reifst, dass du in Heilung hineinkommst, weil er Gutes mit dir vorhat. Und dies muss ganz, ganz tief in unserem Herzen verankert sein. Sonst werden wir Schwierigkeiten haben, wenn wir nicht glauben, dass dieser Gott es gut mit uns meint, dass dieser Gott gute Absichten mit unserem Leben hat. Gott meint es gut mit dir. Wir haben so ein interessantes Zitat mal gelesen. Die Klugheit lernt aus den Fehlern. Aber die Weisheit lernt aus den Fehlern anderer. Und so sage ich dir, hey, nicht alle Probleme, die in dein Leben kommen, müssen unbedingt von Gott gewollt sein. Aber Gott wird genau da ansetzen und dich da weiterführen. Aber ich will dir sagen, es gibt Weisheit. Es gibt Weisheit, Fehler nicht alle, die in dein Leben kommen, wirklich so anzunehmen. Es gibt Fehler in deinem Leben, die vielleicht, ja, aus Dummheit passiert sind. Fehler, die vielleicht von anderen Menschen herbeigeführt wurden. Und ja, wir können aus Fehlern lernen, Amen. Wir können aus Fehlern lernen und müssen nicht uns immer wieder im Kreis drehen. Aber ich sage, da gibt's noch einen weiteren Schritt, wo wir von Gottes Weisheit lernen dürfen und sagen, hey, ich weiß, das ist schlecht in meinem Leben und das will ich gar nicht erst in mein Leben kommen lassen. Nein, ich muss nicht mit Sünde liebäugeln. Nein, ich muss nicht erst Sünde ausprobieren, damit ich weiß, dass es falsch ist. Nein, ich kann aus Weisheit lernen. Ich kann aus vielen anderen lernen und ich kann aus seinem Wort lernen, indem Jesus sagt, das ist nicht gut für dich. Weisheit hilft uns auf unserem Lebensweg. Nein, nicht alle Fehler in unserem Leben sind Gott gewollt und gut. Aber Gott wird immer da ansetzen und sagen, und jetzt stehen wir neu auf und gehen dort weiter. Weil Gott immer für uns ist und mit uns sein will. Gott ist gut und er tut Gutes. Und so möchte ich zum nächsten Gedanken und letzten Gedanken kommen. Jesus gibt dich nicht auf. Und wir befinden uns jetzt kurz vor Jerusalem. Kann den Tempel schon sehen. Den Dom meine ich. Und sie sehen Jerusalem und Jesus sagt diese Worte zu ihnen. Markus Kapitel 10, Vers 32. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen. Und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Er nahm die 12 noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen werde. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Jesus kündigt es ein 3. Mal an. Und wisst ihr was? Das zeigt mir eines. Gott hat Geduld mit uns. Amen. Gott hat Geduld mit uns. Wir machen Fehler und Fehler wieder und wieder. Und Jesus hat Geduld. Er sagt es wieder und wieder. Samuel, komm. Das ist der Weg, den ich dir weisen will. Samuel, bleib nicht da stehen. Mach den Fehler nicht wieder, sondern geh weiter. Und Gott holt uns da ab, wo wir sind. Und er spricht wieder zu seinen Jüngern. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Jesus verkündigt immer, wenn er unserem Leben redet, Hoffnung. Er sagt ihnen, es werden schlimme Dinge passieren. Er sagt, er wird sterben. Was für ein schlimmer Gedanke für die Jünger. Jesus wird uns weggenommen werden. Und Jesus beendet immer wieder diese Passagen. Aber ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Es ist Hoffnung da. Ich werde auferstehen, es wird nicht so bleiben. Hey, du musst nicht in den schlimmen Situationen bleiben. Jesus verkündigt Hoffnung in dein Leben, in den Passagen, wo du gerade bist, in den Phasen deines Lebens. Jesus spricht Hoffnung hinein. Er sagt, es wird nicht so bleiben. Da ist Hoffnung da. Da ist Hoffnung. Wow, und was für einen wunderbaren, genialen, einzigartigen Jesus haben wir. Jesus hat Angst, er weiß, er wird sterben, er weiß, er wird gekreuzigt werden, angespuckt, ausgepeitscht. Und um wen ging es ihm die ganze Zeit in diesem Reden? Um seine Jünger. Hey, wie selbstlos ist unser Jesus? Da, wo er Todesängste hat, da, wo er weiß, sein Leben kommt zu Ende, da denkt er an dich und mich. Er sagt, hey, meine Jünger sollen Hoffnung haben, wenn sie weitergehen. Du sollst Hoffnung haben in deinem Leben. Du sollst Hoffnung haben in dieser Phase, in der du gerade stehst. Ob gut oder schlecht, sollst wissen, da ist Hoffnung da. Jesus denkt an dich. Jesus denkt an uns. Selbst wo er unter so einer starken Angst liegt und steht. Keiner widersprach ihn. So langsam merkten sie, irgendetwas wird in Jerusalem passieren. Und wir wissen aus der Bibel, dass Jesus dort gekreuzigt wird. Und die Jünger wussten dies noch nicht. Genau. Aber sie wussten, hier wird etwas passieren. Und ich glaube, die meisten waren nicht damit einverstanden, aber sie wussten, das ist Gottes Plan. Sie wussten, das ist sein Wille. Und ich glaube, jetzt haben sie irgendwo verstanden, sein Wille ist das Beste, was in meinem Leben passieren kann. Ich kann viel planen, ich kann viel Strukturen legen, vorausplanen. Und das ist gut, ja. Sich zu organisieren und sich nicht zu sorgen, sondern zu organisieren. Aber immer wieder zu sagen, Jesus, aber dein Wille soll geschehen. Dein Wille für mein Leben ist das Beste, was mir passieren kann. Und ja, unterbrich mich in meinem Lebensalltag. Ja, unterbrich mich in meinen Plänen, damit deine Pläne durchkommen. Weil Jesu Pläne besser sind als unsere Pläne.